Was ich mich gerade so in den ersten Wochen gefragt habe, war oft dieses, geht das auch wieder weg?
Es ist bekannt, dass der Trauerprozess auch viel länger gehen kann. Mhm. Und dann nach dem ersten Jahr sollte es leichter werden. Wenn nicht, sollte man sich Hilfe suchen.
Was, wenn das Leben von einem Moment auf den anderen aus den Fugen gerät? Der Tod reißt oft eine Lücke, hinterlässt Leere. Und dann? Wie gehen wir mit den Themen Tod und Trauer um? Kann man richtig oder falsch trauern? Und wie nimmt man eigentlich Abschied? Als Journalistin habe ich schon oft über menschliche Schicksale berichtet. Doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal ist es auch meine Geschichte. Oder vielmehr die Geschichte von mir und meiner Mutter. In diesem Podcast rede ich mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen über das Erleben und das Überleben von Schicksalsmomenten. Wir wollen die Themen Tod und Trauer sichtbar machen, denn sie betreffen uns alle und werden leichter, wenn man darüber spricht. Mein Name ist Nina Borowski und ich begleite euch durch die Gesprächsreihe Überleben. Bei mir im Studio ist heute Gabriela Munsch und wir sprechen über das Thema Trauer. Gabriela, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Bevor wir loslegen, würde ich dich unseren Hörerinnen und Hörern gerne kurz vorstellen. Ich habe ein paar Punkte zusammengesammelt und ja, hör gerne mal, ob das so für dich passt, ob du dich darin wiederfindest. Also, du bist Gabriela Munsch, 62 Jahre alt, Koblenzerin, du bist Diplom-Sozialpädagogin und seit 2007 arbeitest du als Trauerbegleiterin und seit über einem Jahr auch als Trauerrednerin.
Das ist völlig korrekt so.
Danke dir. Wir haben uns verabredet, um über das Thema Trauer zu sprechen. Mhm. Ich lege direkt mal mit der ersten Frage los. Trauern, kann man richtig oder falsch trauern?
Nein, es gibt keine richtige oder falsche Trauer. Trauer ist ein ganz individueller Prozess und muss dem Menschen entsprechen.
Was braucht es denn vielleicht, damit sich Trauer zeigen kann?
Grundsätzlich, denke ich, braucht es einen geschützten Raum, eine Offenheit der Personen, die einen umgeben. Ich würde mal sagen, also grundsätzlich zeigt sich Trauer auf jeden Fall. Also wenn ein wichtiger Mensch oder eine wichtige Beziehungsperson stirbt, kommt die Trauer auf sehr individuelle Weise raus.
Ja.
Wenn man es verdrängt, kommt es oft in gesundheitlichen Schwierigkeiten raus. Das heißt, die Trauer wird sich in jedem Fall zeigen.
Hast du Beispiele aus deiner Erfahrung, dass das vielleicht für die Hörerschaft ein bisschen greifbar ist, auf wie verschiedene Weise sich das zeigen kann?
Naja, also ich meine, ein Gefühlsausdruck natürlich, aber der ist natürlich auch sehr vielfältig. Also angefangen von dem, was ich sage jetzt mal, gesellschaftlich erwartet wird, ist weinen, vielleicht schreien, also nicht so gern gehört, aber ne, es ist so. Aber auch Wut, Schuldgefühle, auch Freude, Sehnsucht, also im Prinzip die ganze Palette der Gefühle kann auftreten in einer Trauersituation.
Ich glaube, das ist total wichtig für viele zu wissen, ich muss nicht nur weinen und schreien und traurig sein, sondern das dürfen eben auch all diese anderen Dinge sein. Also ich bin trotzdem richtig in meinem Ausdruck.
Ja, ich habe ja lange Erfahrung in der Begleitung von trauernden Kindern und da kommt häufig die Frage, ja, mein Kind weint gar nicht. Ja. Kann es sein, dass es nicht trauert? Das heißt überhaupt nichts. Also jeder Mensch und auch Kinder gehen da sehr individuell mit um. Bei Kindern ist es sowieso so, das wird oft mit Pfützenspringen bildhaft dargestellt, dass die rein in die Trauer raus. Aus der Trauer, wie sich das ausdrückt, ist halt sehr unterschiedlich. Und das ist eine falsche Annahme, dass zwingend Weinen dazugehört.
Ja, wenn du jetzt jemanden als Trauerbegleiterin begleitest. Wie gehst du davor? Wie schaust du, wo derjenige vielleicht in seinem Prozess steht?
Im Prinzip gibt es ja ein ausführliches Vorgespräch, wo ich eine Anamnese mache, wer gestorben ist, was passiert ist, wie das Beziehungsgeflecht ist, wie gut jemand aufgefangen ist, wer unterstützend da ist, also was dem gleichkommt. Und dann gucke ich, was ist das konkrete Thema? Das heißt, ich fange nicht an einem bestimmten Punkt, an einem theoretischen Punkt an, sondern da, wo ich merke, das ist das, was denjenigen aktuell beschäftigt. Und da steige ich dann mit demjenigen ein.
Also du sagst gerade, man steigt nicht an einem bestimmten Punkt ein. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, so dieses Trauer ist halt auch gar nicht linear. Heute geht es dir so, morgen so. Ich habe das eher als so, ich habe immer das Bild von Wellen bemüht. Es kommt in Wellen, mal sind sie groß, mal sind sie klein und das kann wirklich tageweise, manchmal auch stündlich irgendwie ja wechseln.
Genau, also früher gab es ja dieses Phasenmodell von Kars, dann gab es die Traueraufgaben von Norden, was dann sich auch sehr nach Arbeit anhört, wobei Trauer oder der Trauerweg schon durchaus auch ein anstrengender Prozess sein kann. Heutzutage ist ja so die aktuelle, sehr, sehr bildlich gut fassbare, das Modell von Chris Paul mit dem Kaleidoskop der Trauer.
Ja.
Und im Prinzip ist es, ich sage jetzt mal, eine spiralige Bewegung oder eine Wellenbewegung.
Ja.
Und Gefühle wechseln sich ab. Die Realisierung des Todes wechselt sich ab mit Phasen, wo man es nicht wahrhaben will oder kann. Also das ist ein Prozess, ja, der ständig in Bewegung ist.
Mhm.
Und man befindet sich auch oft an ganz anderen Lebenssituationen oder an Sachen, die passieren, die einem Erinnerungen hochholen oder so.
Was ich mich gerade so in den ersten Wochen gefragt habe, war oft dieses, geht das auch wieder weg?
Ja, das ist also so ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Man denkt immer, das darf nicht sein, das muss weg, das will ich nicht haben.
Weil man es so gespiegelt bekommt, es ist kein Raum dafür da,
richtig.
So richtig.
Es ist nach wie vor, naja, Tod und Trauer ist ein Tabuthema. Es wird erwartet, dass wir funktionieren. Aber der Punkt ist, Trauer ist ein natürlicher Vorgang und wir brauchen die Trauer auch, diesen Abschied und diesen Prozess gesund durchzustehen. Und es ist so, dass der nicht zwingend ein Ende hat, sondern dass es irgendwann leichter wird. Also nicht umsonst gab es früher das Trauerjahr, auch signalisiert durch schwarze Kleidung, die halt für die Umwelt ja deutlich machte, dass man einen gewissen Schonraum hat und braucht. Es ist bekannt, dass der Trauerprozess auch viel länger gehen kann. Mhm. Und dann nach dem ersten Jahr sollte es leichter werden. Wenn nicht, sollte man sich Hilfe suchen. Wenn zum Beispiel jemand ein Kind verloren hat, das hört nie auf.
Nein, nein.
Und das wäre sehr vermessen, da zu sagen, das muss irgendwann aufhören.
Ja, du hast es gerade so schön gesagt, es verändert sich. Das ist auch so die Wahrnehmung, die ich habe. Ich habe jetzt gerade den 4. Todestag meiner Mutter. Und wenn ich an den ersten denke, der war furchtbar schlimmer, weil da auch die Erinnerungen noch sehr präsent waren. Und ich vermisse sie immer noch, aber es hat sich verändert. Es ist anders. Also es ist nicht mehr so dieser schlimme, oh Gott, es tut weh irgendwie. Ja, ich kann irgendwie leichter damit sein. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen. Wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Thema um und was würdest du dir da wünschen, wie wir eigentlich damit umgehen sollten?
Ja, wie ich eben schon gesagt habe, es ist nach wie vor ein Tabuthema. Also ich sage jetzt mal Krankheit, Tod, Trauer, Pflegebedürftigkeit, das wird alles so nach Möglichkeit ein bisschen unsichtbar und unterm Deckel gehalten. Ich fände es ganz wichtig, dass viel mehr Menschen wissen, was heißt Trauer, was passiert, wie kann ich mit trauernden Menschen umgehen.
Ja.
Also da sollte es viel mehr Bildung zu geben, aber auch, ich sage jetzt mal sozusagen eine Herzensbildung, also Umgang mit Gefühlen, ja, auch Wahrnehmung von Gefühlen, also ein ganz wichtiges Thema auch. Ich mache ja auch Fortbildungen in Kitas mit Kolleginnen und da ist unter präventiven Gesichtspunkten ist uns ein ganz wichtiges Thema, dass die Kinder lernen, Gefühle zu benennen und auch Ausdrucksmöglichkeiten und auch welchen körperlichen Ausdruck haben Gefühle, um sich auch einfach besser mitteilen zu können.
Ja, ich glaube, da gibt es gerade auch bei Erwachsenen total viele Unsicherheiten. Was mache ich denn jetzt, wenn da jemand sitzt und weint? Und ich gehe nochmal auf meine eigene Erfahrung. Mir haben die Menschen am meisten geholfen, die das mit mir einfach ausgehalten haben. Und wir haben oft auch einfach geschwiegen. Und das war für mich oft das Leichteste, weil ich da einfach gerade sein durfte. Aber wenn ich mich auf die andere Seite stelle, ist es oft auch sehr schwer, weil man möchte natürlich gerne helfen, aber manchmal kann man einfach gar nicht mehr tun, als da zu sein.
Ja, es ist eine irrige Annahme, dass wir neigen dazu, irgendwas tun zu wollen.
Ja.
Aber gerade in einer Trauersituation oder wenn ein Mensch trauert, ist es wichtig zu signalisieren, ich bin da, Angebote zu machen. Ja, also wenn du was brauchst, ich bin offen, ich werde versuchen, dich zu unterstützen. Aber das kann auch häufig sein, einfach da zu sein, zuzuhören, ja, denjenigen nicht alleine zu lassen.
Ja, absolut. Wir haben uns im Vorfeld ja unterhalten und da ist bei mir eine Sache hängen geblieben, da würde ich gern mit dir mal hinschauen. Du hast gesagt, Trauer braucht kreativen Ausdruck. Was meinst du damit?
Ja, also insbesondere zum Beispiel bei Kindern, die ja sprachlich noch nicht so den Ausdruck oft haben. Je jünger sie sind, desto weniger sprachlichen Ausdruck. Aber auch für Erwachsene. Es gilt oft, die Gefühle in Handlung zu überführen.
Ja.
Um es mal einfach so bildlich auszudrücken. Sei es durch Schreiben, durch Malen, durch Basteln. Ist wichtig, sie nach außen zu bringen.
Mhm.
Dafür dienen ja oft auch Rituale.
Ja.
Wo es ganz klar darum geht, also Trauer auch zu zeigen und einen Abschied zu leben. Genau, und dazu dient auch kreativer Ausdruck.
Ja, hast du da ein Beispiel, was ein Trauer- oder Abschiedsritual sein kann?
Naja, grundsätzlich ist jede Beerdigung schon mal ein großes Abschiedsritual.
Mhm.
Und ich würde sagen, also je kreativer und je individueller die Angehörigen den Abschied selbst bestimmen oder mitbestimmen können, desto mehr entspricht es ihnen, desto unterstützender ist dieses Ritual. Ne? Und die ganze Beerdigung hat ja einen ritualisierten Ablauf. Aber ich finde es auch sehr wichtig, also zum Beispiel in der Trauerbegleitung, individuelle Rituale herauszuarbeiten. Ich erinnere mich an eine junge Frau, deren Großmutter gestorben war und es hat sich herausgestellt, dass sie mit der Großmutter immer zusammen im Garten gearbeitet hat. Und es wurde für sie ein Trauerritual, dass sie den Garten weiter gepflegt hat.
Ach schön, ja.
Und sich da in dieser Zeit nochmal besonders mit der Großmutter befasst hat und beschäftigt hat und ihrer Trauer freien Lauf gelassen hat.
Mhm, das ist
Beispiel
sehr schön.
Aus der Praxis,
ja,
zu nennen.
Ich überlege gerade, ich hatte es bisher nicht so als Trauerritual betitelt, aber im Prinzip ist es ähnlich. Bei uns war es so, meine Mutter hat immer alle mit gestrickten Socken versorgt. Ich weiß, sie hat mir wie oft versucht, das Stricken nahezubringen, aber ich habe es immer von mir gewiesen. Und als sie dann gestorben war, habe ich an dem ersten Weihnachten von meiner Patentante, der besten Freundin meiner Mutter, ein Strickset bekommen mit der Anleitung, mit der sie von meiner Mutter das Stricken gelernt hat. Und da habe ich gedacht, naja, komm, also jetzt musst du aber. Und dann habe ich es tatsächlich gewagt und was soll ich sagen, heute stricke ich die Socken für meine Nichten und das ist irgendwie jedes Mal was total Schönes, Verbindendes geworden.
Ja, in dem Moment lebt ihre Mutter weiter.
Ja, genau und ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich denke, sie wird sich sehr freuen, wenn sie sieht, dass ich jetzt stricke.
Bestimmt.
Ja, das stimmt. Und das trägt einen wirklich auch Jahre danach irgendwie noch, weil es immer dieser verbindende Moment ist.
Ja, vielleicht auch so mal als grundsätzliches, also Rituale geben auch Sicherheit.
Ja.
Ja, also im Prinzip, wenn jemand Wichtiges stirbt, ist das Leben ja von jetzt auf gleich ein anderes. Es ist gefühlt chaotisch, unkontrollierbar. Und indem man Rituale entwickelt, die ja immer gleichbleibend sind und einen festen Handlungsablauf, gibt einem das Halt und Sicherheit in einer chaotischen Zeit einfach.
Ja. Das heißt, deine Aufgabe als Trauerbegleiterin ist es dann im Prinzip mit demjenigen rauszufinden, was könnte ein Ritual sein, das dieserjenige für sich dann etabliert.
Zum Beispiel, das kann ein Punkt sein.
Okay. Wirst du mit, ich weiß gar nicht, nennst du sie Klienten? Wie nennst du die Menschen, die du begleitest?
Ja, meistens sage ich Klienten.
Ja, Klienten.
Ja, ja.
Wirst du mit denen auch wirklich selber kreativ oder sind das mehr Impulse, Hausaufgaben, die du gibst?
Das ist unterschiedlich. Also das kommt, ich sage es mal auf das Setting an, zum Beispiel in den Gruppen, die ich gemacht habe,
ja,
die hatten immer einen Gesprächsteil und einen kreativen Teil,
mhm,
der auch von den älteren Jugendlichen auch immer eingefordert wurde. Also die wurde das auch ganz wichtig. Da wurde viel und lange und ausführlich erzählt und viele kamen über Jahre und es war auch wichtig, ich sage jetzt mal, auch wenn immer wieder das Gleiche oder Ähnliches nochmal erzählt wurde, einfach diesen geschützten Raum zu haben, wo die Leute nicht die Augen verdreht haben und gedacht haben, oh,
schon wieder das. Schon,
ja, mhm, ne? Also das ist ein ganz großer und wichtiger Vorteil von Trauergruppen.
Braucht es dafür vielleicht auch tatsächlich diese Gruppe, die nicht der engste Raum ist, weil Freunde, Familie das vielleicht gar nicht leisten können?
Ja. Also insbesondere, wenn die, je nachdem die anderen selbst sehr betroffen sind, also
ja,
zum Beispiel auch, gehe jetzt nochmal zu dem Thema Kinder, wenn die Eltern vielleicht ein anderes Kind, ein weiteres Kind verloren haben und dann versuchen die verbliebenen Kinder oft die Eltern zu schützen,
mhm,
weil sie es auch nicht ertragen können, wenn die dann weinen oder Kinder sind ja sehr sensibel und
ja,
selbst wenn man es versucht nicht nach außen zu zeigen, merken die, wie es den anderen Menschen geht und versuchen die dann einfach zu schützen und da ist zum Beispiel auch eine Gruppe, wo Sachen auch thematisiert werden können, auch schwierige Sachen. Also ich sage jetzt mal, mir fällt gerade auch ein Beispiel ein, da hat ein Kind in der Gruppe irgendwie, der Opa war gestorben, aber irgendwie hat es auch ein schwierige, also wo sie auch sich negativ, sage ich jetzt mal, wenn man das so bewerten will, über den Opa geäußert hat. Mhm. Das ist dann oft für Verwandte oder für andere auch nicht gut zu ertragen, aber es gehört dazu. Es ist nicht, die Erinnerung ist nicht immer nur schön und dem muss auch Rechnung getragen werden. Und es ist oftmals einfacher, sich bei Menschen zu äußern, auch der gleichen Altersklasse. Also für Kinder ist es zum Beispiel nochmal ganz wichtig, die kennen oft gar niemand im jungen Alter, wo auch jemand gestorben ist und fühlen sich dann oft sehr isoliert oder haben so eine Sondersituation im Kindergarten oder in der Klasse und das gefällt Kindern überhaupt nicht. Die wollen wie alle anderen sein und dazugehören. Und da ist es ganz wichtig, dass sie andere Kinder auch kennenlernen, die das Gleiche erlebt haben. Da ist zum einen auch mehr Verständnis, aber auch so dieses Gefühl, ich bin damit nicht allein. Es gibt andere, die Ähnliches erlebt haben.
Ja.
Genau. Auf Erwachsene trifft das natürlich auch zu.
Einfach, wollte ich gerade sagen, ja.
Weil aus so einer Gemeinschaft an Trauernden ein ganz anderes Verständnis resultiert.
Ja, ich habe das so erlebt. Man muss vieles gar nicht erklären, weil das Gegenüber weiß, was man meint.
Genau, genau.
Ja. Du hast im Vorgespräch erzählt, du hast jetzt vor kurzem einen besonderen Workshop gemacht. Es ging auch um Blumen. Magst du davon noch erzählen?
Es gibt eine ganz schöne Kooperation mit einer jungen Bestatterin in Koblenz und da bieten wir so kleinere Workshops an. Der hieß jetzt in diesem Fall, ich sag's mal, durch die Blume sprechen oder etwas durch die Blume ausdrücken und war eine Kombination eben aus Gespräch über den Verlust und hinterher ein Blumengesteck herzustellen, was dann wahlweise ans Grab gebracht werden konnte oder manche Leute haben auch so eine kleine Gedenkecke vielleicht bei sich zu Hause. Genau.
Ich würde gerne nochmal einmal den Schwenk zurückmachen zu deiner Arbeit und deinen Klienten. Wie nimmst du das wahr? Kommen die relativ am Anfang oder dauert das eine gewisse Zeit, bis sie merken, oh, vielleicht brauche ich da doch jemanden, der da mit mir drauf schaut?
Es gibt so beides. Also ich sage jetzt mal, Eltern sind oft so, dass sie denken, oh, das Kind braucht auf jeden Fall hier eine Unterstützung. Da muss jemand hingucken und so. Manchmal zu früh oder es ist noch nicht zwingend nötig. Hellhörig sollte man dann werden, wenn das Kind irgendwie Auffälligkeiten zeigt. Also wenn der Kita, der Schule auffällt, da sind Verhaltensweisen, die gab es vorher so nicht. Das Kind klagt vermehrt über somatische Beschwerden. Ja. Dann ist es, denke ich, sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen oder sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bei Erwachsenen ist es so, manche kommen auch sehr früh, die merken, oh, ich fühle mich auch so alleingelassen vielleicht auch mit dem Thema und ich möchte da Unterstützung haben. Grundsätzlich ist es aber so im Prinzip, wenn man merkt, man kommt nicht zurecht. Also ich sage es mal spätestens nach einem Jahr, wenn sich nicht alles leichter geworden ist, sollte man sich vielleicht Unterstützung suchen. Aber ich hatte auch zum Beispiel in den Gruppen, also in den Kindergruppen auch schon Kinder, die kamen nach 4 Jahren, weil da war der Vater, ja, ging ins Krankenhaus und kam nie wieder. Und für das Kind war das so, der Vater ist verschwunden. Der hat im Prinzip
keinen Abschied, gar nichts.
Keinen Abschied gehabt und ja, überhaupt keine Verarbeitung. Und in der Gruppe, also ich habe sehr strukturierte Gruppen mit einem klaren thematischen Ablauf gehabt, konnte das Kind das sozusagen nochmal nachvollziehen.
Okay, und das dann quasi für sich auch irgendwie lösen und integrieren.
Genau, und dann verschwinden häufig auch relativ schnell die Symptome.
Jetzt sind wir ganz tief, ganz bunt in das Thema Trauer und ja, wie man damit umgehen kann, eingestiegen. Du hast ja aber beruflich noch einen weiteren Aspekt, die Trauerrede. Magst du davon ein bisschen erzählen? Was macht eine Trauerrednerin?
Eine Trauerrednerin ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, Ersatz für die Rolle des Pastors oder des Pfarrers. Viele Menschen sind ja heutzutage nicht mehr in der Kirche oder erhoffen sich eine sehr individuelle Rede. Und für mich persönlich ist es aber auch so, dass im Prinzip eine gute Rede und auch schon das Vorgespräch, also ich mache ja in der Regel mit den Leuten sehr ausführliches Vorgespräch auch, so eine erste Etappe auf dem Trauerweg ist. Also eine gute Trauerrede, denke ich, kann einen schon auf dem Prozess, wie soll ich sagen, nach vorne bringen.
Weil man sich zum ersten Mal damit auseinandersetzt oder woran würdest du es festmachen?
Ja, weil es, wie soll ich sagen, darum geht, Bilder zu schaffen und auch eine Idee zu schaffen. Also ich sage jetzt mal, so intensiv setzt man sich ja häufig selber erstmal nicht. Wenn jemand stirbt, dann ist man beschäftigt damit, organisatorischem wahnsinnig viele Sachen. Da ist ja auch der Bestatter ein erster Auffangpunkt, die ja vieles für die Menschen auch schon regeln, was ganz wichtig ist zu dem Zeitpunkt, weil man häufig dann auch im desolaten Zustand ist.
Ja.
Und im Prinzip ist das drüber reden, was passiert ist, wie das war und auch das Rausarbeiten von was war gut, gab es auch schöne Aspekte, was habe ich für Erinnerungen, also Ressourcen rauszuholen. Ja, mir ist es auch immer ganz wichtig, also ich finde, eine Trauerrede muss nicht bierernst und pathetisch sein, sondern es sollte auch Schmunzelmomente im Idealfall geben. Es gibt natürlich, ich sage es mal, Todesfälle, da gibt es nichts zu schmunzeln. Ja, da müssen wir, muss man ganz klar sagen, ne? Also wenn ein Kind stirbt, dann ist nichts mehr lustig. Bei einem langen Leben gibt es auch viele Sachen, die die Menschen gerne erinnern und es ist dann auch schön, es mit anderen zu teilen in der Gemeinschaft bei der Beerdigung.
Du hast jetzt gerade gesagt, du nimmst dir sehr viel Zeit für das Vorgespräch schon. Wie ist das dann, wenn du die Trauerrede geschrieben hast und wirklich mit der Trauergemeinschaft auf dem Friedhof stehst? Ich stelle mir das ganz schwierig vor. Du hast diese trauernden Menschen um dich rum. Du redest über jemanden, den du ja selber in der Regel wahrscheinlich gar nicht kanntest. Wie gehst du damit um? Geht dir das sehr nah oder bleibst du da professionell auf Abstand?
Also zum einen ist es so, wenn ich das Vorgespräch hatte und die Rede verfasse, kriege ich so ein bisschen so eine Idee. Also ich versuche schon, die Persönlichkeit im Ganzen zu erfassen.
Okay.
Natürlich bleibt das immer Fragment, aber ein bisschen habe ich dann immer das Gefühl, denjenigen auch zu kennen. Mhm. Oder manchmal denke ich auch, denjenigen hätte ich aber gerne kennengelernt.
Oh ja, wie schön. Ja.
So, bei der Beerdigung selbst ist es so, in dem Moment, wo ich am Mikro stehe oder so, bin ich auch in einem Tunnel. Und
in deiner Rolle.
Ja, in der Rolle. Mhm. Ja, da ist es dann einfach professionell. Es ist so oder so, es ist professionell. Aber ich habe auch und muss auch als Sozialpädagogin, muss ich in der Lage sein, mich ein Stück weit auch zu distanzieren.
Mhm.
Dafür zu sorgen, dass ich in einem guten Zustand bin.
Ja, klar, damit du eben deine Rolle erfüllen
kannst.
Ja, okay. Ich fand das in meinem Gespräch, was ich mit der Ava Raspar, der Bestatterin, geführt habe, ganz spannend. Sie hat erzählt, dass es durchaus Beerdigungen gibt, wo sie am Rande steht und auch zwei, drei Tränchen verdrückt, weil das eben so berührend ist, vielleicht wie es ausgestattet ist oder die Geschichte an sich. Das fand ich irgendwie ganz toll, dass sie da nicht so abgebrüht am Rand steht und sagt, naja, es ist heute die x-te Beerdigung, sondern dass sie eben auch als Mensch dann noch dabei ist.
Ja, das kenne ich auch, aber das habe ich vorher dann. Also wenn ich mich in die Musik reinhöre oder Bilder kommen lasse zu demjenigen, aus dem, was ich gehört habe, das absolviere ich dann vorher sozusagen, damit ich auch hinterher da wirklich als Rednerin, ich muss ja sozusagen auch das Gefühl halten für die Trauergemeinde. Also ich brauche da schon Stabilität und deswegen lasse ich das vorher zu, wenn ich merke, so auch, da sind Dinge, die mich berühren. Oder manchmal ist es auch die Musik, die sehr zu Herzen geht. Und genau.
Das heißt, du würdest als Trauerrednerin auch nicht auftreten, wenn das jetzt aus dem bekannten Freundesfamilienkreis wäre, weil du dann selbst zu nah dran wärst?
Ja, ich werde zum Beispiel oft gefragt, also ich habe eine Mutter, die mittlerweile 95 ist, und würdest du für deine Mutter später die Trauerrede halten? Und dann denke ich immer, ich würde sie, glaube ich, schreiben, aber aus meiner eigenen Erfahrung ist es schwierig, oft es vorzutragen, weil in dem Moment, wo man emotional ist, oft die Stimme versagt. Und ich sage jetzt mal, das ist auch kein Drama. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand weint. Also oft tragen ja auch Angehörige was vor.
Genau, wir haben das auch so gemacht, ja.
Schwierig wird es, wenn es dann gar nicht weitergeht. Und das ist ein bisschen problematisch. Und deswegen glaube ich, also wenn ich selber sehr betroffen bin, würde ich jemand anderen bitten, das vorzutragen. Vielleicht auch die Rede abgeben, aber ich glaube nicht.
Ja, okay. Sind die Menschen, für die du die Trauerrede schreibst, auch welche, die bei dir in der Trauerbegleitung sind oder eher gar nicht?
Also die viele Bestattungen bisher waren eher ältere Menschen. Und dann ist es ja oft so, dass man so das Gefühl hat, die haben ihr Leben gelebt.
Ja.
Und je nachdem, wie der, ich sag's mal, Sterbeprozess war, ist es oft über eine Länge Krankheit. Und die Menschen konnten sich schon die haben auch schon dann einen Trauerweg sozusagen durchlaufen. Also von daher ist es oft gar nicht so nötig. Aber es kommt durchaus vor, dass auch aus den Reden sozusagen Begleitung entsteht.
Jetzt haben wir über das Trauern an sich gesprochen, deine Arbeit als Trauerbegleiterin, als Trauerrednerin. Ich habe es mit meinen anderen Gästen so gemacht, dass ich sie immer am Ende noch gefragt habe, wenn du dir was wünschen kannst zu diesem Themenkomplex mit Blick auf die nächsten 2, 3, 5 Jahre, was würdest du dir wünschen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass da tatsächlich in der Gesellschaft mehr Offenheit und mehr Verständnis dafür entsteht, was es heißt, in einem Trauerprozess zu sein, wenn jemand Wichtiges stirbt. Auch, dass es die Möglichkeit gibt, es noch mehr individueller zu gestalten. Ja, und dass unsere Gesellschaft da noch mehr Angebote schafft zur Unterstützung von trauernden Menschen.
Mhm. Das ist sehr schön. Wenn wir das schaffen würden, wäre das, glaube ich, sehr wertvoll für uns alle.
Das wäre es.
Ja. Ja. Gabriela, ich würde sagen, damit beenden wir das Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du heute zu mir ins Studio gekommen bist. Ich würde am Ende 1, 2 Themen, die wir über Trauertheorie und sowas angesprochen haben, verlinken. Da gibt es ja auch Bücher zu. Wer da näher einsteigen will, kann das dann da tun. Ich würde auch dich und deine Seite verlinken. Wer da jetzt denkt, oh, eigentlich wäre ich auch gerne in Begleitung, dann finden unsere Hörerinnen und Hörer dich auch dort. Danke, dass du bei mir im Studio warst.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Das war Überleben, ein Podcast über Tod und Trauer von mir, Nina Borowski. Ihr findet alle Folgen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Habt ihr Fragen oder Feedback, dann schreibt mir gerne an podcast@rhein-zeitung.net. Ich bedanke mich bei all meinen Gesprächspartnerinnen für ihre Zeit und ihr Vertrauen.